Zehnte Stunde. Nachdem wir die Ausländer in Hinsicht auf den moralischen Kultus ein wenig überblicket haben, so wollen wir uns auf unseren heimatlichen Boden wenden. Ich sage darum heimatlichen, da fürs Erste ihr da selbst geboren seid und hauptsächlich aber fürs Zweite, weil ich auf diesem Boden doch am meisten bekannt werde. Durch das freilich sehr zerstückte und gänzlich entartete Christentum. Es gäbe wohl auf der Erde noch viele Ländereien, sowohl auf den Kontinenten als auch auf den Inseln, allein da es hier nicht zu tun ist, euch eine neue Statistik und Erdbeschreibung in die Hände zu liefern, sondern vielmehr euren Geist zu wecken, damit er desto leichter seine eigene inwendige Statistik erschauen und begreifen möchte und erkennen die entsprechenden Bosheiten seiner eigenen nächsten Umgebung. Und so denn genügt das von den Fremdländern bisher Bezeichnete. Was aber ins Sonderheitliche, noch andere wohlbekannte große Länder und Reiche betrifft, als dergleichen das Kaisertum China, wie auch noch andere, teils zu diesem Reiche, teils aber zum Weltteil Asien, Australien, wie auch Afrika, gehörige Inseln sind, so auch der große Kaiserstaat Brasilien mit dem übrigen Südamerika und all den Inseln, die entweder zu diesem Weltteile gerechnet werden oder auch unter einem anderen Namen existieren. Seht, dieses alles könntet ihr, so viel es nötig ist, ohnehin erfahren. Ich aber kann es euch aus mehreren Rücksichten nicht auf die Tafel bringen. Denn wenn in solchen Ländern die Abgötterei in einem zu hohen Grade die Völker verpestet hat, ihr würdet wahrlich keinen Nutzen daraus schöpfen, sondern da könntet ihr sogar durch den Anblick des Bildes mehr Gift in euch aufnehmen, denn des Segens. Und einer anderen Rücksicht zufolge kann ich es auch darum nicht tun, weil es meiner Heiligkeit nicht wohl ansteht und vermöge meiner Ordnung auch nicht möglich ist, das Auge der Liebe an eurer Seite dahin zu wenden, weil vom Anbeginn da ein solches Land von einer mir verhassten Nation entdeckt wurde, solche Länder mit meinem Fluche belegt wurden. Oder sie haben sich von alten Zeiten her schon so entartet und vergräuelt, dass ein Blick von mir auch nur auf das entsprechende Bild sie augenblicklich vernichten würde. Denn die Scheußlichkeit der Handlungsweisen auf diesen Ländern ist von einer solchen unerhörten Art, dass ihr euch bei einer nur einigermaßen auseinandergesetzten Schilderung, besonders den inwendigen Verhältnissen nach, solcher Art entsetzen möchtet, dass auch nicht einer die Kraft hätte, die Feder weiterzuführen. Daher lassen wir sie unangetastet und, wie schon gesagt, nehmen wir das in den inneren Augenschein, was euch und mir in jeder Hinsicht näher liegt. Es wird euch schwer sein zu glauben, dass es unter diesen benannten und teils auch absichtlich nicht benannten Ländereien Gegenden gibt, für die sogar mein Fluch zu heilig ist und sind daher auch im buchstäblichen Sinne desselben nicht wert. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Warum ich mich daher über solche Punkte der Erde in eine nähere Auseinandersetzung nicht einlasse, werdet ihr nun wohl einsehen. Denn wo der Satan in allem und jedem seine Herrschaft vollends aufgerichtet hat, wahrlich, da ist nicht gut hinzublicken. Und würde ich euch auch solche Gegenden über meine Tafel ausbreiten lassen, wahrlich, ihr würdet nichts erschauen, denn einen schwarzen und hier und da ganz glühenden Erdraum. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Darum sehet lieber her auf die Tafel und versuchet euch zu erkennen, das Land, was sich nun euren Blicken darstellt. Seht nur genau, auf welcher Seite bemerket ihr das Land, nicht wahr? Es liegt ganz nördlich. Nun seht, ihr habt es schon. Wie hättet ihr es auch nicht also gleich erkennen sollen? Die weit gedehnten Eis- und Schneefelder verkünden euch ja laut den Namen Russlands. Seht, wie dieses weit gedehnte Reich sich beinahe über drei Weltteile ausbreitet und, was den Flächenraum anbelangt, auch wohl das größte Land der Erde ist, das da von einem Alleinherrscher regiert wird. Seht, wie es hier aussieht, besonders in den nördlichen Teilen, als wenn der ewige Friede allda seinen Sitz aufgerichtet hätte. Aber es ist eben nicht allzeit dem Scheine zu trauen, denn auch hier gibt es manche Stürme in den Gemütern der Nordbewohner. Nicht nur, dass sie in der Bildung den übrigen Völkern Europas nachstehen, sondern sie stehen noch in so manchen anderen Verhältnissen dem besseren Teile Europas nach. Und dieses ist, dass man dort von Seiten der Regierung noch viel zu wenig getan hat, um wenigstens jenes christliche Licht, das diesem Reiche im Allgemeinen eigen ist, in einem intensiveren Maße leuchten zu lassen. Dieser benannte Unfriede ist also vielmehr ein moralischer Unfriede als ein politischer. Denn es kann für den Menschen in geistiger Hinsicht keinen beruhigenderen Zustand geben, als wenn mit einigen Fünkleins des Christentums ein ganzer Feuerstrom des schmutzigsten Aberglaubens verbunden wird. Denn da ist es leichter, die stockfinstersten Heiden, sowohl hier als jenseits, für die reine Wahrheit zugänglich zu machen, als solch verheidnete Christen. Und dieser Zustand, seht nur her auf die Tafel, zieht sich beinahe ununterbrochen über den ganzen nördlichen Teil dieses Landes. Bei allem dem aber ist dieses Reiches Verfassung noch eine solche, dahin die Wahrheit noch freilich unter gewissen Bedingungen den ungehinderten Zutritt hat. Denn wo immer ein Herrscher ein Land regiert und sucht immer in dieser seiner großen Wirkungssphäre dasselbe so viel nur möglich in sich zur Einheit zu bringen, so ist dieses mehr, ja, ich sage euch, bei weitem mehr, als wenn in irgendeinem anderen noch so gebildeten Staate ein Herrscher bloß ein Namensträger ist und seinen Untertanen Konstitutionen über Konstitutionen zugesteht, um nur nicht von seinem vielgeliebten Throne vertrieben zu werden. Wahrlich, ein solcher Herrscher ist nicht viel besser daran, denn ein Verbrecher im Arreste. Denn nur seine Blindheit lässt ihn nicht sehen, in welche Sklavenketten ihn seine bekonstitutionierten Völker geworfen haben. Er sieht in der goldenen Kette nicht, dass er ein Gefesselter ist. Aber auch die goldene Kette ist eine metallene Kette und bei so massiven Gliedern wahrlich oft um 10-fache schwerer, denn die eiserne eines Verbrechers. Und somit gibt es für uns auf diesen erfrorenen Flächen nicht gar zu viel mehr Bemerkenswertes zu schauen, außer dass ganz nördlich gegen das Gebirge, welches der Ural genannt wird, einige ganz vereinzelte Familien wohnen, welche mit dem zweiten Gesichte begabt sind. Es ist aber dieses zweite Gesicht nicht etwa ein Zeichen von einem geweckteren Geiste, sondern es hat seinen Grund bloß nur in einem etwas erhöhteren Seelenleben und ist überhaupt ein Eigentum feiner Menschen, die stets in großer Not und natürlicher Abgezogenheit von der Welt zu leben genötigt sind. Dass dieses zweite Gesicht mit der geistigen Gewecktheit gar keine Verwandtschaft hat, kann euch auch dieser Umstand hinreichend, erweisend bezeugen, dass eines solchen zweiten Gesichtes auch sogar die Tiere fähig sind, deren Individualität durchgehends nichts Geistiges in sich trägt, wohl aber eine Seele zur ferneren Ausbildung. Ihr werdet nun freilich fragen, welche Realität dasjenige hat, was sich im zweiten Gesicht beschaulich darstellt. Allein es wird auch gar nicht schwer sein, diesen Knoten für euch zu lösen. Wenn ihr noch im tiefen Winter begraben seid und euch von allen Seiten die starren Schnee- und Eisfelder schaurig anblicken, ja, wenn ihr noch dazu in kalten Gemächern zu wohnen genötiget wärt, saget, werdet ihr euch da nicht nach dem Frühlinge und nach dem Sommer ganz gewaltig zu sehnen anfangen? Und wird nicht die Fantasie eurer Seele sich vorzugsweise damit beschäftigen, euch bildlich den Frühling und den Sommer vorzuführen? Seht, dieses sehnsüchtige, gleichsam plastische Vorgefühl ist die erste Stufe des zweiten Gesichts und hat seinen Grund in dem leisen, ätherischen Überwehen dessen, dass die Seele in ihrem gedrückten Zustande wohltuend erwartet. Wenn nun jemand sich mehr und mehr vertiefen würde, so möchte er wenigstens zur Nachtzeit nicht selten die Situationen des Frühlings und des Sommers gleich matten Traumbildern vor sich vorüberziehen sehen. Wenn aber irgendeine Seele noch mehr beengt wird durch leidende Verhältnisse, so geschieht mit ihr durch solchen Druck dasjenige Experiment, als wenn die Luft in einem zu hohen Grade gedrückt wird, sie entzündet sich und tritt außer die leibliche Sphäre hinaus. Es gibt aber in dem sichtbaren Raume ebenso gut seelische Wirkungen und Bewegungen, wie es in dem weiten Lichtraume Wirkungen und Bewegungen des Lichtes gibt. Nur mit dem Unterschiede, dass die Schwingungen des Lichtes sich auf dem natürlichen Wege nicht anders als geradlinig fortpflanzen können, wogegen die seelischen mehr ähnlich sind den Schwingungen des Schalles und können sich nach allen erdenklichen Richtungen, wie auch in allen erdenklichen Krümmungen, mit mehr denn elektrischer Schnelligkeit fortpflanzen. Jetzt denket euch irgendein Faktum, welcher Art es auch immer sein mag, so hat es denn immerwährend drei Bedingungen zum Grunde: eine materielle, eine seelische und eine geistige. Was demnach die erste Bedingung betrifft, so kann das Faktum von den leiblichen Augen erst dann erschaut werden, wenn es gerade eben geschieht, und zwar in einer solchen Entfernung, die von der leiblichen Sehkraft erreicht werden kann. Was die seelische Bedingung anbelangt, so werdet ihr es ohne viel Nachdenken leicht einsehen, dass ein Faktum fürs Erste in der Seele vorangehen muss, bevor es erst in die Körperwelt übergeht. Ist aber nun die Seele ihrer Decke enthoben, so kann sie ein solches Faktum, vermöge der schnellen seelischen Fortpflanzung, oft schon eine bedeutende Zeit früher sehen, als solches erst zur materiellen Objektivität gelangt. Oder sie kann auch ein verübtes Faktum nachträglich erschauen, gleich wie ihr einen fernen Nachhall vernehmet. Zum größten Überflusse will ich auch noch drei kleine Beispiele von dem menschlichen Schauen hinzufügen. Es sieht zum Beispiel ein solcher mit dem zweiten Gesichte Begabter eine unbekannte Leiche vorüberziehen, wo der Bekannte noch ganz frisch und gesund ist und erst in einigen Monaten darauf stirbt. So geht das auf folgende leicht fassliche Weise vor, nämlich: die Seele des zu Sterbenden ahnet die nahe Auflösung ihrer Hülle, besonders zu einer Zeit, wenn sie ebenfalls durch ein merkliches Heraustreten ihr zum Zusammenfallen reifes Haus reiner und richtiger beschauet. In diesem Zustande ordnet sie dann schon alle betreffenden Vorkehrungen und Zeremonien zum Übergange. Zu gleicher Zeit ist aber auch die Seele eines anderen Menschen in solchem erhöhten Zustande und sieht da das ganze Faktum, was sich die Seele des Andern schon vorgeordnet hat, und zwar das alles auf die euch nun schon bekannte seelische Mitteilungsweise. Nun seht, auf diese Weise werden von der Seele dergleichen Dinge vorgesehen, wie von dem körperlichen Auge diejenigen, die soeben geschehen. Als zweites Beispiel: eine Seele sieht in irgendeiner weiten Entfernung etwas geschehen, aber dieses Schauen geschieht auf dieselbe Weise. Denn wo immer etwas geschieht, da Menschen zugegen sind, entweder bloß als Zuschauer oder als glücklich oder unglücklich Mitbeteiligte, so ist dann ja auch nichts natürlicher, als dass ein solches Faktum in das Seelenleben der anderen also gleich aufgenommen wird und pflanzt sich dann in der seelischen Sphäre gleich einem allerzartesten magnetischen Fluidum, je nach der Größe und Art des Faktums, oft mehrere tausend Stunden fort. Und wenn dann irgendein Mensch in einem solchen erhöhten Seelenzustande sich befindet, so nimmt er solche Schwingungen also gleich wahr und bekommt das Bild durch die Varietät der Schwingungen auf dieselbe Art zu Gesichte als irgendein materielles Bild durch die Varietät der Schwingungen des Lichts von dem Gegenstande, von dem sie ausgehen, zur körperlichen Anschauung durch das fleischige Auge gelangt. Als ein drittes Beispiel ist dieses anzunehmen, wenn irgendein Faktum, bei welchem mehrere Menschen verunglücken werden, noch nicht erfolgt ist. Dieses Gesicht ist zwar etwas seltener, kommt aber dessen ungeachtet gleich den übrigen Fällen vor. Dieses Gesicht ist auf folgende Weise einzusehen. Wenn irgendeine Seele bei besonderen Fällen in einen erhöhten Zustand gelangt, so wird auch der innewohnende Geist, freilich nur auf kurze Perioden, geweckt. In der geistigen Bedingung aber liegen alle Fakta, sowohl die vergangenen als die zukünftigen, unvergänglich zugrunde. Nun kann da das Schauen auf eine zweifache Art geschehen. Nämlich, der Betreffende erschaut es zuerst aus seinem Geiste. Dieses Erschaute geht natürlich in die Seele über. Wie es aber in die Seele übergegangen ist, so pflanzt es sich auch schon nach den euch bekannten Gesetzen weiter. Und so dann irgendein Mensch im erhöhten Seelenzustande sich befindet, so erschaut er auch ein solches, gewisse Art prognostisches Faktum, nebst allen den Umständen, die sich da zutragen werden, und dieses Erschauen ist dann eben die zweite Art, ein solches Faktum, welches erst geschehen wird, zu erschauen. Dass ein solcher Mensch auch Seelen verstorbener Menschen sehen kann, wenn diese sich wollen oder dürfen sehen lassen, braucht gar nicht mehr näher erwähnt zu werden. Nun seht, da habt ihr das ganze Wesen des zweiten Gesichtes und könnet aus demselben zugleich ersehen, dass dazu gerade keine Geistesgewecktheit erfordert wird, denn das Schauen des Geistes ist auch ein ganz verschiedenes von dem der Seele. Wie sich aber das Schauen des Leibes zu dem Schauen der Seele verhält, so verhält sich auch das Schauen der Seele zum Schauen des Geistes. Wie aber das Schauen des leiblichen Auges kann verschärft werden durch materielle Mittel, dergleichen da sind allerlei optische Werkzeuge, so kann auch das Schauen der Seele erhöht werden durch jene Mittel, welche natürlicherweise der Seele entsprechen. Diese Mittel sind natürlich ein starker, ungeheuchelter Glaube, ein festes Wollen und eine dadurch wenigstens zur Hälfte geistige Gewecktheit. Wie aber das seelische Schauen dadurch erhöht werden kann, ebenso kann auch die Sehe des Geistes bis ins Unendliche gestärkt werden, und zwar mittels derjenigen Mittel, die euch der große Seher durch seine Lehre gelehrt hat. Welcher große Seher eben derjenige ist, der euch jetzt daran erinnert. Ihr werdet euch denken, wo bleiben denn bei dieser Erklärung die von euch schon im Voraus erwarteten europäischen Staatsverhältnisse? Das sage ich euch nichts als das. So ihr die anderen Gräuelverhältnisse habt zur Genüge kennengelernt, so möget ihr euch wohl begnügen, wenn's in euren Landen eben auch nicht gerade am besten zugeht. Aber dessen ungeachtet die Verhältnisse noch so gestaltet sind, dass der Besserwollende eben kein Hindernis findet, besser zu sein, besser zu handeln und Gutes zu tun. Ein Paradies auf dieser Erde besteht nirgends mehr körperlich und geistig zugleich. Ein jeder aber kann es im Geiste erreichen, wenn er es nur will. Denn wenn es auch noch in irgendeinem Lande Finsternisse gibt, so tut das nicht viel zur hindernden Sache. Und wenn auch die Finsternisse der Nacht noch so arg sich über die Täler und Berge gelagert haben, so werden sie doch nichts vermögen. Wenn die Sonne einmal ihren Aufgang begonnen hat. Aber arg nur ist es in solchen Ländern, wo durchaus keine Freiheit gang und gäbe ist, wie in den unterirdischen Gewölben, Klüften und Gängen. Da mögen 1000 Sonnen statt einer aufgehen. So wird ihr Licht dessen ungeachtet nicht vermögen, eher in solche vergrustete Tiefen zu dringen, als bis des Strahls höchster Brenngrad die Erde bis zum Mittelpunkte in den Äther umwandelt hat. Und so werden wir auch für die noch übrigen 2 Stunden ganz andere Dinge finden, als ihr sie schon im Voraus erwartet habt. Und am Ende werdet ihr selbst eingestehen müssen, dass derjenige, der zuletzt lacht, am besten daran ist. Wenn ihr dann alle diese Stunden in einem ganz anderen Lichte erblicken werdet, welches ich durch eine kleine Vorrichtung in meiner Kamera bewirken werde, so werdet ihr erst einsehen, dass ich euch nicht einen Professor der Statistik habe machen wollen, sondern einen ganz anderen, der weit über das Fach der Statistik hinaus zu blicken vermag. Was somit in der nächsten Stunde vorkommen wird, werdet ihr eben erst in der nächsten Stunde erfahren. Plaget euch nicht ab mit Raten. Machet auch keine Vergleichungen mit meinen statistischen Angaben. Denn alles dieses werdet ihr dann als gänzlich fruchtlos anerkennen müssen. Wenn ihr aber schon etwas denket, so denket, dass mir an Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien und all den angeführten Inseln und ihren sämtlichen moralischen und politischen Verhältnissen so viel als gar nichts gelegen ist. Sondern wozu ich deren Bilder, soweit als nötig ist für euch, sage nur für euch, benützet habe, seht, dieses werden euch die noch folgenden 2 Stunden treulich, wie in dieser das zweite Gesicht und noch treulicher, kundgeben. Amen.